Lass die Merkel, Rudi. Merkel ist doch nicht das Problem.
Ach nein, sondern?
Ja, das große Ganze. Der ganze Kapitalismus. Schauen Sie, wir sehen zwar, der Kapitalismus ist in den Wechseljahren. Er ist zickig, lustlos. Er will seine Ruhe haben. Da ist kein Platz mehr für Demokratie. Die Demokratie hat nur noch ein Gästezimmer.
Ja, und wer schüttelt im Gästezimmer die Betten auf? Seit 6 Jahren red ich mich wegen dieser Frau um Kopf und Kragen. Es war von Anfang an klar, Merkel ist nur eine Erfindung des Boulevards, damit die Märkte eine willfährige Erfüllungsmarkt haben, eine Kaltmamsell des Kapitalismus, die sie vor sich hertreiben können, um uns, den Souverän, als schlimme Augenwurst auf der Schlachtplatte serviert zu bekommen.
Kompott Nummer 294, Unterzug. Hallo und herzlich willkommen zum 294. Kompott, den ich am heutigen... Naja, der schlimme Regen ist dem nicht entkommen, aber kühlen Freitag, dem 2. Dezember 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:07.
Jawohl, ja. Und den Titel, der erklärt sich in der allerletzten Meldung im dritten Teil, weil ich habe da ein Problem. So, das Intro hätte ursprünglich ein anderes sein sollen, aber da habe ich jetzt einfach mal aus der vorletzten, aus der 44. Anstaltssendung den rentenden Priol über Merkel einfach mal reingeholt, weil, ja, passt trotzdem. So, und was es aber ansonsten hier wieder zu hören gibt, ist die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, Space, inklusive einer Meldung, über die ich nicht so richtig glücklich bin. Also genau genommen bin ich ziemlich unglücklich über die, aber ja. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich versteckt habe Ägypten als kleiner Teil, dann jede Menge Meldungen zum Thema Terror, ein paar Neuigkeiten aus der Atomecke, ein paar mehr Neuigkeiten, was Neues von Israel-Palästina, die Banken, S21, dann gab es auch zum Norwegen-Boom und zu Iran noch Neues. 5 Grad, angeblich partly sunnige. Das kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Quite cool greetings. Die 5 Grad, die Windchillen 3, Comfort Level 1 und der Wind macht 20 bis 33 km/h aus dem North. Und es fieselt hier ein bisschen. Wobei ich jetzt gerade an einer Stelle bin, wo das akute Regengebiet gerade nicht ist. Dafür kommt das nächste Regengebiet hierher. Ist ja gut. So. Dann hätte ich da mal... Weil es eben nicht böse regnet, habe ich jetzt das wasserfest verpackte 3G-iPhone mit ohne SIM gar nicht ausgepackt. So, also ich hätte da erstmal Ägypten, nämlich da gibt es einen Neusidenten. In Ägypten hat der oberste Militärrat den früheren Ministerpräsidenten Al-Gansouri mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Berichtet das Staatsfernsehen. Der 78-Jährige war bereits 96 bis 99 Regierungschef. Während dieser Zeit setzte er sich unter anderem für die Armutsbekämpfung ein. Gansouri tritt die Nachfolge von Ministerpräsident Sharaf an, der nach Ausbruch der neuen Protestwelle den Rücktritt eingereicht hatte. Am Montag beginnt in Ägypten die Parlamentswahl, hieß es am letzten Freitag. Und das Konzept mit der Parlamentswahl ist da wohl tatsächlich so, also wenn ich es denn nicht falsch verstanden habe, dass die gar nicht im ganzen Land gleichzeitig wählen, sondern dass erstmal nur die ersten Bezirke wählen dürfen. Weswegen es dann auch nicht ganz so unlogisch ist, dass die Militärregierung die Regierung gar nicht abgibt, gleich nach der Wahl. Weil die ganze Wahl insgesamt dauert irgendwie ein ganzes Schwappix länger. Aber ja, so, denn... El-Baradei, der frühere Chef der internationalen Atomenergiebehörde El-Baradei, hat seine Bereitschaft bekundet, die Übergangsregierung in Ägypten zu führen. Wie sein Büro mitteilte, würde er in diesem Fall auf eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl verzichten. Na, ich habe ihn noch irgendwie im Hinterkopf, als er hätte mal irgendwann verkündet, dass er gar keine Ambitionen hätte. Nun ja, turns out, also vorerst, und ich betone vorerst, ist er dann doch bereit. Ambitionen zu haben. Bedingung sei allerdings, dass eine Regierung der nationalen Einheit mit besonderen Vollmachten ausgestattet werde. El Baradei hätte sich zuvor mit dem Chef des Militärrates Tantawi getroffen. In Kairo war es auch gestern wieder zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Willkommen vor dem Parlament hatten Tausende gegen eine Ernennung des neuen Chefs der Übergangsregierung Gansouri protestiert und den Rücktritt des Militärrats gefordert. Ist eine Meldung von Sonntag und nehme ich jetzt einfach mal so hin. So, dann, genau, die Wahl, die fing dann am Montag an. Es sind die ersten freien Wahlen überhaupt in der Geschichte des Landes, bla bla. Sie finden in einer aufgeheizten Atmosphäre statt, bla bla, bla bla. Und zwar, in diesem Wahlgang sollen die Bewohner von Kairo, Alexandria und 7 weiteren Provinzen ihre Stimme abgeben. Im Dezember und Januar folgen dann die anderen 18 Provinzen. Leuchtet mir jetzt nicht ganz ein, warum die das da so zeitlich und örtlich auseinanderschnibbeln, aber ja, gut, wenn sie das tun, dann tun sie das halt, nicht? So. Neues vom Terror. Da gibt es die Kronzeugetike, weil nämlich die Beate Z, wie sie von einigen genannt wurde, andere haben da keine Skrupel dran, ihren Nachnamen auszuschreiben, die hätte jetzt wohl signalisiert, dass sie ja bereit wäre, über die 2 toten Nazis sich auszulassen, aber nur, wenn sie die Kronzeugenregelung bekäme. Also will heißen, ihr eine Strafmilderung für die Tatsache, dass sie sich äußert, zugesichert würde. Was dann wiederum der Generalbundesanwalt verkündet hat, also bei 10 Morden, da hat er doch schon Bauchschmerzen, da eine Strafreduzierung anzubieten. Generalbundesanwalt Range, äußerte sich skeptisch über eine mögliche Kronzeugenregelung für die inhaftierte Hauptverdächtige Zschäpe. Er sagte nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, angesichts von 10 Morden würde er sich schwer tun, in ernsthafte Verhandlungen darüber einzutreten. Ja, ist ja an sich aber auch nicht irgendwie unlogisch, weil da stehen schließlich 10 Morde und irgendwie eine unbekannte Anzahl Banküberfälle zur Debatte. So, wobei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar ist, in welche Taten sie denn nun eigentlich wie involviert hätte sein sollen. Kann durchaus auch sein, dass sie einfach nur wusste. Oder dass ihr nur vorgeworfen werden kann, sie wusste. Oder was weiß ich. Ist eine Meldung von Freitag. Am Samstag gab es dann den Brüll-DS, weil natürlich auch unser Bundesinnenbrüllrich sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, zu verkünden, dass man doch eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung benötige. Das sei keine fixe Idee von Sicherheitsfanatikern, sagte der CSU-Politiker der Welt am Sonntag. Es sei vielmehr ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Terroristen und Schwerverbrecher. Aha, ja, nee, ist klar. Vor allen Dingen könnte der Herr Brüllrich ja mal erklären, was er denn der Meinung ist, dass jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, eine 6 Monate in die Vergangenheit reichende Verbindungsdatenspeicherung der Nazi-Täter bringen könnte. Mit wem werden sie wohl in den 6 Jahren telefoniert haben? Was wäre da wohl zu erwarten? Werden sie noch mit Leuten telefoniert haben zum Thema Morde, die vor 5 Jahren stattgefunden haben? Darf doch eher als unwahrscheinlich gelten. Beziehungsweise, ne, wenn sie dann eine Vorratsdatenspeicherung hätten, dann käme vielleicht auch irgendwie raus, dass irgendwelche Leute von denen regelmäßig mit Geheimdiensten kommuniziert haben. Das wiederum könnte ich mir vorstellen, könnte den Geheimdiensten missfallen.
Aber gut. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat sich mehrfach gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Hier ist eine Meldung von Samstag. Auch am Samstag habe ich mir hier den Bahnschlag reingeklebt, weil es ist nämlich mal wieder ein schlimmer Terroranschlag auf die Bahnlinie zwischen Berlin und Hamburg verübt worden. Nach Angaben der Behörden hatte ein Unbekannter heute früh in der Nähe von Karstädt eine brennbare Flüssigkeit in einen Kabelkanal gegossen und angezündet. Das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Potsdam schließt nicht aus, dass die Tat im Zusammenhang steht mit dem Atommülltransport ins niedersächsische Gorleben. Schließt nicht aus, heißt aber genau gar nichts. Sie können auch genauso wenig ausschließen, dass das Nazis waren. Oder wenn sie das ausschließen könnten, würde mich interessieren, wie sie denn darauf kommen. Na? Nur nochmal fürs Protokoll. Den bösen Linken wird vorgeworfen, dass sie Sachen beschädigen. Vielleicht auch teure Sachen. Den Rechten wird zumindest immer noch vorgeworfen, dass sie Morde begangen haben. Na? Ja, ich finde, wir sollten die Linken sofort alle verhaften und mit V-Leuten durchsetzen. Und dann nennen wir sie NPD 2 oder was. Bloß, dass die schätzonometrisch diese ausländerfeindliche
Rhetorik nicht so drauf haben. Nun ja. So, dann hat Frau Kohlgrubi sich nämlich gewehrt, gegen Vorwürfe den Kampf gegen Rechtsextremismus nicht entschlossen genug zu führen. Entsprechende Unterstellungen der Opposition seien abstrus, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Sie stellte für die Arbeit in diesem Bereich 24 Millionen Euro zur Verfügung, nachdem sie allerdings relativ kürzlich erst geplant hatte, da weniger Geld zur Verfügung zu stellen, sollte sie mit dem Geld sich vielleicht nicht gar so dolle brüsten. Das Geld, das musste ihr noch irgendwie abgerungen werden. Für den Kampf gegen Linksextremismus und Islamismus seien es 5 Millionen. Das zeige eindeutig, wo der Schwerpunkt liege, erklärte Frau Schröder. Zugleich bestritt sie, dass sie Mithilfeprojekte gegen rechts ursprünglich gekürzt werden sollten. Nee, ist klar. Da wird's doch im Zweifelsfall Unterlagen geben. Daraus wird man doch im Zweifelsfall genau herleiten können, was wer wann wo und wie gefordert hat. Nicht wahr, Frau Kohlgrubi? Ja, ist auch von Samstag. Dann nicht Tat. Die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe war möglicherweise nicht direkt an den Morden ihrer beiden Komplizen beteiligt. Entsprechend äußerte sich BKA-Präsident Jörg Zensierke nach Angaben der Süddeutschen Zeitung. Die 36-Jährige, die seit fast 2 Wochen in U-Haft sitzt, hatte bisher die Aussage verweigert. Sie wird beschuldigt, gemeinsam mit 2 Komplizen die Terrorgruppe NSU gebildet zu haben. Die Bundesanwaltschaft bestritt inzwischen, dass sie über einen informellen Deal mit Zschäpe nachdenkt. Na, wenn sie ihr die Morde nicht vorwerfen können, da wird es nur noch Beihilfe zu. Und das ist dann schon mal deutlich weniger schlimme Straftat. Na? Also die Frage, was ihr denn jetzt nun genau vorgeworfen wird und wo denn nun ein Deal drauf basieren könnte, hängt da immer noch im Raum rum. Dann am Sonntag gab es den V-Schaltrich. In der Debatte um neues NPD-Verbotsverfahren hatte Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Bröhrig zu Vorsicht beim Abschalten von V-Leuten des Verfassungsschutzes gemahnt. Wenn wir alle Informanten aus der NPD abziehen, verlieren wir den Einblick in die Neonazi-Szene. Was für ein Einblick? Herr Bröhrig, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber was für einen Einblick haben denn die V-Leute in dem konkreten Fall von da laufen 3 Leute rum, bringen insgesamt 10 Menschen um. Was für einen Einblick haben die V-Leute gebracht? Gar keinen? Vor allen Dingen, weil es ja auch, ne, das ist ja der größte Brüller an der ganzen Geschichte, es gibt ja auch ein Stück, nennen wir es mal Musik, wo eindeutig die Rede davon ist, dass die 9 Döner ermordet worden seien. Dieses Stück Musik wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, vermute ich mal, also es ist jedenfalls indiziert. Das heißt, es ist anzunehmen, dass irgendeine Behörde tatsächlich dieses Stück Musik zur Kenntnis hätte genommen haben können. Auf die Tatsache, dass da irgendwie 5 Morde, die noch nicht genug seien, und der Begriff Döner in einem Zusammenhang auftauchen, dass das vielleicht irgendwas mit ungeklärten Mordfällen zu tun haben könnte, da ist auch nie jemand drauf gekommen. Okay, der Zusammenhang erschließt sich jetzt erst im Nachhinein, aber ist schon spannend. Na, also die Behörden haben bewusst nicht zur Kenntnis genommen, ist der Vorwurf, den man ihnen zumindest erstmal machen kann. Können sie ja gerne widerlegen. Viel Spaß beim Versuchen. Na, also Bröhrig weigert sich auch, die Finanzierung der NPD durch bezahlte Informanten abzustellen, weil man bräuchte doch einen Einblick. Ja, wie gesagt, was hat der wohl gebracht? So, dann gibt's einseitig, Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm hat Fehler im Umgang mit der Zwickauer Neonazi-Zelle eingeräumt. Fromm sagte dem Sender MDR Thüringen, die Dienste hätten die rechte Szene um die Jahrtausendwende zwar nicht unterschätzt, aber das Gewaltpotenzial sei nicht gesehen worden. Dass es eine solche Zelle gegeben habe, die eine solche Mordserie begeht, das sei außerhalb ihrer Vorstellungskraft gewesen, sagte Fromm. Die rechtsextreme Terrorgruppe soll Morde an 9 Kleinunternehmern und an einer Polizistin begangen haben. Na? Frage ich mich, wie kommt's? Ist ja jetzt nicht so, dass nicht vorher schon bekannt war, dass Rechte auch mal Asylantenheime anzünden und dabei ganz bewusst in Kauf nehmen, dass da vielleicht auch noch Asylanten drinne sein könnten. Na? Ist auch nicht so, dass nicht irgendwie Rechte in der Vergangenheit damit aufgefallen sind, dass sie irgendwelche Menschen verprügelt haben. Gut, dass sie irgendwie Leute erschossen haben, wüsste ich jetzt nicht aus dem Stand, aber ja, also die Verfassungsgeheimdienste wollen nichts gewusst haben. So, dann mal ein bisschen was anderes. Das Passenger Name Records Abkommen zwischen EU und USA ist dann versehentlich geleakt.
Na, das ist ja so ein Ding, das ist zwischen Cecilia Malmström und irgendwem aus der USA verhandelt worden. Die EU-Parlamentarier durften sich das auch angucken, aber nur in einem isolierten Raum, wo sie auch nichts aufschreiben durften und nichts drüber reden durften und was weiß ich nicht, was sie alles nicht durften. Wegen, weil, ja, wenn das rauskäme, dann würden ja die bösen Terroristen, da wüssten die ja, was an Daten da übertragen wird. Was, warum doch gleich jetzt noch gefährlich ist? Ja, und da ist jedenfalls was geleakt, weil nämlich das Identity Project am Montag den Text des geplanten Vertrags zur Weitergabe von Flugpassagierdaten an die USA veröffentlicht hat. Die EU-Kommission hat den Entwurf vergangene Woche im EU-Rat vorgestellt. Die EU-Parlamentarier durften ihn zunächst nur in einem Leseraum studieren. Es soll nun dabei bleiben, die Passenger Name Records PNR, die auch Informationen wie Kreditkarten und Telefonnummern, IP-Adressen oder besondere Speisewünsche umfassen, 15 Jahre zu speichern. Verdachtsunabhängig, versteht sich. Erst danach sollen sie anonymisiert werden. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström hatte zuvor behauptet, dass die Aufbewahrungszeit der Daten in der Regel auf 10 Jahre verkürzt werde. Halten wir also fest, Cecilia hat gelogen. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie das getan hat. Auch sollen die Fluginformationen vom Department of Homeland Security, DHS, weiter genutzt werden dürfen, um Personen zu identifizieren, die sich einer speziellen Prüfung unterziehen müssen. Einem Fluggast könne zudem automatisch eine Reise verweigert werden, solange damit nicht seine legalen Interessen signifikant beeinträchtigt würden. Malmström hatte zuvor eine Rasterfahndung in den Datenbeständen ausgeschlossen. Es sei vereinbart worden, dass Entscheidungen zu Ungunsten von Reisenden nicht ausschließlich auf einer automatisierten Auswertung beruhen dürfen. Was dann im Zweifelsfall wie kontrolliert wird? Gar nicht. Ach na dann. Ich glaube, da hinten zersäbeln so Bäume. Da gehe ich jetzt nicht dicht daran. Das wird nämlich laut. 9 Uhr. Dass Fluggesellschaften die Daten in der Regel selbst an das DHS im Rahmen der Push-Methode weiterleiten, ist erst nach einer Übergangszeit von 2 Jahren vorgesehen. Datenschützer und Abgeordnete drängen schon seit Jahren darauf, dass US-Behörden nicht mehr in den Buchungssystemen fischen dürfen. Na, also es riecht alles irgendwie nach, wo soll da jetzt eine Verbesserung sein? Zugreifen könnten US-Behörden auf PNR von allen Fluglinien mit Sitz in Europa oder den USA, um Straftaten zu verhindern oder zu verfolgen, auf die in den USA 3 Jahre Haft stehen. Dass sie allerdings, wenn sie schon mal zugreifen, gleich ein bisschen großzügiger zugreifen und niemand irgendwas dagegen tun kann, das ist Zufall. Na, also hoch. Also das behebt überhaupt keins von den Problemen, die da bisher begonnen haben. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, aber ja. So, dann gibt's die Heulizei. Die Gewerkschaft dämlicher Polizisten hat nämlich beklagt, dass es immer mehr und immer aggressivere Angriffe auf Beamte gebe. GdP-Chef Witthaut sagt in Düsseldorf, das zeige sich nicht nur bei Einsätzen wie dem Castortransport oder bei Bundesligaspielen. Auch der alltägliche Dienst werde immer gefährlicher. So würden Polizisten bei Einsätzen wegen häuslicher Gewalt sogar häufiger attackiert als bei Demonstrationen. Die Frage, die der Herr Witthaut sich dafür allerdings von mir gefallen lassen darf, ist, warum denn der Herr Witthaut unter seiner Gewerkschaft sich krampfhaft gegen eine Kennzeichnung von Polizisten wehrt? Na? Weil der Witz ist der, dass auch Polizisten immer wieder dabei erwischt werden, wie sie Gewalt, die nicht unbedingt auf den ersten Blick als angemessen zu erkennen ist, anwenden. Und wenn sich dann jemand wehrt, dann gilt das ja als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wird mit Knast bis zu, was waren es, 3 Jahre? Im einfachen Fall bestraft? Na, also, Herr Witthaut, wenn Sie doch Angst um Ihre armen, armen, völlig friedlichen Polizisten haben, dann verstehe ich nicht, was Sie gegen Kennzeichen haben. Na, wenn die armen, armen Polizisten von den bösen, bösen Demonstranten, gegenüber denen Sie übrigens das Gewaltmonopol haben, die Sie also mal locker flockig krankenhausreif prügeln können, oder mit lustigem Pfefferspray voll sprühen, weil das ja so nett ist, wenn Sie davor Angst haben, dann sollten die Polizisten einfach nur, um Waffengleichheit herzustellen, sich den Demonstranten, die Sie da gerade übrigens ins Krankenhaus prügeln, gegenüber identifizierbar machen. Na? Weil sonst passieren halt so Dinge, dass irgendwie Polizisten sich gegenüber Demonstranten unangemessen verhalten, die Demonstranten die Polizisten leider nicht identifizieren können und leider damit die Polizisten völlig unbestraft als rechtsfreier Raum unterwegs sind.
Ja, und dass dann nämlich bei der nächsten Demonstration die nächsten Demonstranten den Polizisten gegenüber eine aufgestaute Wut zeigen könnten, das ist dann völlig unvorstellbar. Ne? So, dann gibt's die Rechts-DS, Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Bullrich will offenbar sämtliche Konten, Telefonverbindungen und Kontaktleute von Rechtsextremisten zentral erfassen. Der CSU-Politiker werde schon bald einen Gesetzentwurf für die neue Großdatei vorlegen, meldet die Süddeutsche Zeitung. Nach einem Arbeitspapier sollten in der Datei umfangreiche Informationen über mutmaßliche rechte Gewalttäter, Helfershelfer und Kontaktleute gespeichert werden. Zugang dazu sollten die Verfassungsgeheimdienstämter sowie der militärische Abschirmdienst erhalten. Na, das halte ich allerdings jetzt erstmal nur für einen ersten Vorstoß, weil wetten, dass das dann auch ganz schnell gegen die bösen islamistischen und die bösen linken Terroristen gefordert wird. Na, das riecht mir nach, das ist ein Testballon. Wenn er damit durchkommt, kommt das auch gegen alle anderen. Dann gab's mal wieder eine Festnahme. Ein weiterer mutmaßlicher Neonazi-Terrorist ist am Morgen in Jena festgenommen worden. Er sei dringend verdächtig, die Gruppe nationalsozialistischer Untergrund unterstützt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Ihm wird Beihilfe zu 6 Morden und einem versuchten Mord vorgeworfen. Ist von Dienstag. Plus der 36 Jahre alte Deutsche soll seit 95 in rechtsextremistischen Kreisen in Thüringen aktiv gewesen sein. Seit den 90er Jahren soll er in engem Kontakt mit den 3 NSU-Mitgliedern gestanden haben. Unter anderem habe er ihnen eine Schusswaffe und Munition besorgt. Und das war dann der singende und springende Punkt. Der soll auch irgendwie hochrangiges NPD-Mitglied gewesen sein. Weswegen dann damit argumentiert wurde, ja, wenn der in der NPD war, dann können wir jetzt ja die NPD verbieten, weil die hatte schließlich ein Mitglied, dem vorgeworfen wird, an Morden indirekt beteiligt gewesen zu sein. Weil, wenn man das 2003er BFFG-Urteil sich anguckt, dann gibt's da wohl irgendwie einen Satz drin, so von wegen, ja, solange wie ihr nicht mit Gewalt aufweisen könnt von der Partei, braucht ihr mit einem Verbotsverfahren, was nur über V-Leute geführt wird, oder bei dem wir nicht unterscheiden können, welche Informationen jetzt eigentlich vom Staat bezahlt sind und welche nicht, braucht ihr da gar nicht erst wiederkommen. No? Oder anders ausgedrückt, auf diese, ja, der ist aber gewalttätig, Klausel haben sie sich jetzt drauf gestürzt. Dann kein Heim. Der Thüringer Verfassungsschutz hat Spekulationen zurückgewiesen. Die inhaftierte Hauptverdächtige in der rechtsextremen Mordserie Schäpe habe als Informantin gearbeitet. Es gebe keine Hinweise auf eine nachrichtendienstliche Zusammenarbeit, sagte ein Behördensprecher. Na, weil das war dann zwischendurch mal als Gerücht aufgekommen, dass die in Wirklichkeit nämlich V-Frau hätte gewesen sein können. Was sie dann natürlich weit von sich weisen mussten, weil sollte eine von den 3 Tätern, eine Person der 3 Täter, tatsächlich vom Geheimdienst bezahlt worden sein, dann wäre ja nun also umso dringender die Frage zu stellen, warum zum Fick eigentlich nie irgendjemand irgendwas mitbekommen hat. Hat die Frau nicht geredet? Haben die Geheimdienste geschickt weggehört, während sie darüber geredet hat, dass sie gerade mal wieder einen Herrn Döner ermordet haben? Oder wie kommt es, dass niemand irgendwas gewusst haben will? Na, eine Frage, die auch immer noch völlig offen im Raum rumsteht. Ist von Mittwoch. Dann gab es Bullshit. Nach der Festnahme eines früheren NPD-Funktionärs im Zusammenhang mit der Serie rechtsextremer Morde haben sich Politiker für ein NPD-Verbot ausgesprochen. Da sind dann auch der Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag Oppermann und Bundesinnenbrührig und was weiß ich nicht, wäre noch alles aus dem Gebüsch gehüpft gekommen. Was irgendwie aber zu nichts führen wird, ne? Weil, ja, da ist jemand, der war gleichzeitig Mitglied in der NPD und hat die da unterstützt. Das beweist jetzt noch nicht, dass die Partei die da unterstützt hat. Das beweist, dass eine Person, die in der Partei Mitglied war, die unterstützt hat. Und beweisen tut es das auch noch nicht. Na, solange es da nicht ein gerichtsfestes Urteil gibt, gibt es kein gerichtsfestes Urteil und damit nur einen Vorwurf. Also, immer schön den Ball flach halten. Dann unbezeugte das Bundesamt für Verfassungsschutz und Landesbehörden sind einem Sternbericht entgegengetreten, wonach bei Heilbronner Polizistenmord Verfassungsschützer Augenzeugen gewesen sein könnten. Weil der Witz daran ist nämlich, es gab irgendwie von einem US-Geheimdienst aus dem Dunstkreis der Sauerländer angeblichen Terroristen eine Meldung, ja, und sie hätten da übrigens auch eine Schießerei zwischen irgendwelchen deutschen Geheimdienstleuten aus Baden-Württemberg oder Bayern und Polizisten wahrgenommen. Na, das war ja so der große Brüller, als die Polizisten tot aufgefunden wurde, wurde das Ganze plötzlich zu einer ganz schlimmen Tat, wo der Täter sofort umgebracht werden musste. Solange wie es keine Polizistin erwischt hatte, waren das ja nur die Damen und Herren Döner, beziehungsweise nur die Herren Döner. Mit der, wie war das, die Untersuchungskommission nannte sich Bosporus. Wenn Leute, die aus der Türkei, beziehungsweise Griechenland stammen, eventuell sogar deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, umgebracht werden, dann sind das natürlich Döner. Die am Bosporus, ne? Bäh. So, dann gab es gestern auch noch eine Fahndungsmeldung, dass nämlich das Bundeskriminelle Amt jetzt ein Fahndungsplakat rausgebracht hat, so von wegen, wer kannte diese Männer und diese Frau? Wer kann da irgendwelche Informationen liefern? Weil offensichtlich die Geheimdienste und deren Informanten nicht bereit sind, alles, was sie an Informationen haben, rauszulassen. Ist so das, was mir da so spontan einfällt. So. Auch von gestern gibt es noch den Iran-Schlag, weil die Bundesanwaltschaft hat sich jetzt nämlich aus dem Arsch gezogen. Der Iran hätte vorgehabt, US-Soldaten in Deutschland anzugreifen. Was irgendwie, also aus der Kategorie noch weiter hergeholt, geht nicht, ne? Kommt. Weil wieso sollte der Iran auf die hirnrissige Idee kommen, ausgerechnet in Deutschland US-Soldaten angreifen zu wollen? Na, leuchtet mir nicht ein. Aber hey, die Bundesanwaltschaft hat sich da was aus dem Arsch gezogen und da wird das schon stimmen. Dann gibt's Neues vom Atom. Als erstes mal die Netzlastmeldung. Die deutschen Stromnetze befinden sich wegen massiver Verzögerungen beim Bau neuer Leitungen am Limit. Sie entwickeln sich zur Achillesferse der Energiewende. Geht aus dem neuen Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur hervor. Von 24 besonders dringenden Ausbauprojekten im Stromnetzbereich sind 12 deutlich verzögert. Erst etwa 200 Kilometer von 1800 benötigten Kilometern sind der Bundesnetzagentur zufolge bisher fertiggestellt. Vertreter der Energiebranche warnen seit Monaten vor erhöhten Blackout-Gefahren. Habt Angst, wir müssen die Atomkraftwerke wieder hochfahren. Es riecht mir ein bisschen sehr offensichtlich nach Spin, aber hey. Dann gibt's eine Jahrprüfung. In Japan ist dann die Regierung auf den Trichter gekommen, dass sie jetzt mal alle Nuklearanlagen des Landes auf Sicherheitsmängel überprüfen lassen will. Kündigte Industrieminister Yukio Edano an. Derzeit werden die Stresstests nur an den 54 japanischen Atomkraftwerken durchgeführt. Getestet wird, wie gut die Werke auf Naturkatastrophen vorbereitet sind. Demnächst sollen die Überprüfungen auch auf andere Nuklearanlagen wie Zwischenlager ausgeweitet werden. Die Ergebnisse sollen bis Ende April kommenden Jahres vorliegen. Die Regierung erwägt zudem, stark verseuchtes Privatgelände in der Nähe des zerstörten Kraftwerks Fukushima aufzukaufen. Regierungschef Yoshihiko Noda sagte im Parlament, einige aus der Evakuierungszone geflohene Bewohner könnten wohl nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren, da der Boden trotz Säuberung verseucht bleibe. Ach, ist es ihm auch schon aufgefallen? Jeder, der irgendwie bis zwei zählen konnte, konnte das zwischendurch schon erahnt haben. Ja, plus jetzt gibt es irgendwie ein Simulationsergebnis, dass die Kernschmelze in den Reaktoren wohl doch schlimmer war, als bisher zugestanden wurde. Was für mich allerdings alles in die Kategorie nicht wirklich überraschend reinfällt. Aber ja. So, dann gibt's Taz-Waffen. Metzingen, die Berichterstattung über den Castortransport wird erneut von der Polizei behindert. Am Ausgang des Camps Metzingen wurde die Schutzausrüstung eines Taz-Fotografen beschlagnahmt, der nämlich es gewagt hatte, sich gegen von der Polizei ausgeübte Gewalt schützen zu wollen. Und das sind ja bekanntlich Schutzwaffen. Und deswegen ist er ein schlimmer, schlimmer Terrorist und muss sofort erschossen werden oder so. Na, also, das riecht alles so ein bisschen eigenartig. Aber hey, die Polizei reagiert ja völlig angemessen, wenn sie einen Journalisten, der sich einfach nur seine Gesundheit schützen will, seines Gesundheitsschutzes beraubt, weil er hätte ja Demonstrant sein können und dann hätte er sowas ja nicht gedurft. So, dann gab es auch am Samstag mal eine Verletztenanzahl, nämlich mehr als 100 Demonstranten und rund 35 Polizisten sollen bisher bei den Protesten gegen den Castortransport verletzt worden sein. Weil das Spannende bei den verletzten Meldungen ist an sich immer, dass da immer nur die Rede davon ist, wie viele Polizeibedienstete denn verletzt seien. Was mir dann immer die Frage entlockt, wie viele Demonstranten denn verletzt sind. Solange ich da nicht eine Gegenüberstellung sehe, halte ich das nämlich für einseitige Berichterstattung und damit Non-News. Na, weil was heißt ein verletzter Polizist? Jemand, der sich beim Tränengasversprühen den Fingernagel eingerissen hat? Gilt er schon als schwer verletzt oder ist er nur leicht verletzt? Oder jemand, der sich beim Demonstrantenverprügeln eine leichte Zerrung einer Muskelgruppe zugezogen hat oder was weiß ich? No? So, dann gibt's BDITIC. Der Bundesverband der deutschen Industrie hatte der Bundesregierung vorgeworfen, die beschlossene Energiewende zu schleppend umzusetzen. Seit einem halben Jahr sei in dieser Hinsicht fast nichts passiert, sagte BDI-Präsident Keitel der Rheinischen Post aus Düsseldorf. Auch beim Netzausbau gehe es nur langsam voran. Bereits jetzt dämpften steigende Energiepreise die Konjunktur in Deutschland erheblich. Dies falle fast stärker ins Gewicht als die Schuldenkrise. Keitel empfahl, die Zuständigkeit für die Energiewende beim Wirtschaftsministerium zu bündeln. Weil der Rücktritt Rösler ja auch so qualifiziert ist. So, dann gibt's Grenzbehauptung, nämlich die Strahlenwerte der Castor-Behälter mit hochradioaktivem Abfall liegen nach Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Weil Greenpeace da veröffentlicht hatte, das sei ein 600-faches der Hintergrundstrahlung. Ja, nun gut, nun ist die Hintergrundstrahlung berühmt dafür, dass sie regional abhängig ist und dass sie sowieso im Mikrosievert pro, was war es, Stunde, Tag, Jahr, Monat rumlag. Also, Greenpeace hat behauptet und das Umweltministerium, das Verantwortliche, hat das Gegenteil behauptet. Und in Wirklichkeit widersprechen sie sich nämlich nicht. So, dann ist am Dienstag, habe ich es mir hier reingeklebt, am Montag muss das gewesen sein, ist der Castor dann auch tatsächlich angekommen, begleitet von erbittertem Widerstand, tausende Atomkraftgegner, erreichte der erste der 11 Tieflader am späten Abend das Zwischenlager Gorleben. Ja, das war dann der längste Castor-Transport überhaupt und jetzt aber auch der letzte, der aus La Hague von der Plutoniumanlage rauskam. Na, also es ist nicht der letzte Castor-Transport überhaupt, sondern ist jetzt erstmal von da nur der letzte. Weil jetzt gibt es da keine wiederaufbereiteten, was nichts anderes heißt, als das Plutonium rausholen und dabei jede Menge Material verseuchen. Radioaktiv. Aber ja. So, dann Schünewald. Niedersachsens Innenvollidiot Uwe Schünepeng hatte das Vorgehen der Polizei beim Castor-Transport nach Gorleben verteidigt. Die Einsatzkräfte seien bei den Sitzblockaden sehr besonnen vorgegangen, sagte der CDU-Politiker am späten Abend in Dannenberg. Zuvor hatten die Atomkraftinitiativen der Polizei übertriebene Härte vorgeworfen. Am späten Abend war der Konvoi mit dem Atommüll blabla. Also Schünepeng hat Gewalt angeordnet, weil wenn die Atomkraftgegner sagen, da wurde Gewalt ausgeübt und Schünepeng sagt, die haben nichts getan, was sie nicht angeordnet bekommen haben, heißt das für mich, hat der Schünepeng Gewalt angeordnet. Das wäre jetzt mal der Zeitpunkt, wo Schünepeng seinen Hut hätte nehmen müssen, wenn es denn mal einen Rechtsstaat gäbe. Ah, aber mal ganz davon abgesehen, dass die Polizisten ja leider nicht identifiziert werden können, weil die Stormtrooper sehen ja eh alle gleich aus. Ja, dann gibt's Bewertung. Polizeieinsatz bei Castor-Transport unterschiedlich bewertet. Haben die D-Radio Wissen Wissensnachrichten geschrieben. Dieser Castor-Transport wird ein politisches Nachspiel haben, findet Bernhard Witthaut, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Dämlicher Polizisten. Seine Kollegen waren mehr als 5 Tage im Einsatz, bevor der Atommüll gestern am späten Abend in niedersächsischen Zwischenlager Gorleben eintraf. Der Polizeigewerkschaftler Witthaut kritisiert jetzt einen Teil der Atomkraftgegner. Der Hass und die Gewalt einzelner autonomer Gruppen sei ohne Beispiel gewesen. Politikern und Bürgerinitiativen wirft Witthaut vor, sich nicht eindeutig davon distanziert zu haben. Herr Witthaut, die Meldung, dass Sie sich distanzieren von gewalttätigen Polizisten, muss mir entgangen sein. Na? Oder haben Sie sich gar nicht distanziert und können damit die Kritik, die Sie da gerade verteilen, auf sich selber genauso wirken lassen? Atomkraftgegner beklagen dagegen, dass durch den Einsatz der Polizei 355 Demonstranten verletzt worden seien. Bauern aus Niedersachsen teilten mit, die Nervosität und Aggressivität der Polizeikräfte sei größer geworden. So, und dann gibt's noch die Suchkosten, weil nämlich bei der Suche nach Endlageralternativen zum Standort Gorleben, das könnte günstiger werden als die bisherige Erkundung des Salzstocks im niedersächsischen Wendland. Nach Schätzungen des Bundesamts für Strahlenschutz müssten pro Standort rund 400 Millionen Euro veranschlagt werden. Geht aus einer Antwort der Bundesregierung an die Grünen-Fraktion hervor. Ja, also natürlich wird das Geld kosten, sich andere Standorte anzugucken, aber nachdem Gorleben offensichtlich nicht geeignet ist, erscheint es mir auch angemessen, das zu tun. So, Nordrhein-Westfalen lehnt dann irgendwie pauschal ab, dass da irgendwie Transporte durchgehen können, wo mir nicht ganz klar ist, wieso sie jetzt pauschal schon mal was ablehnen, was irgendwie meines Wissens noch niemand gefordert hat. Aber gut, es geht da wohl darum, dass irgendwie Ahaus als Zwischenlager genommen hätte werden können, was aber eigentlich noch gar nicht freigegeben wäre, bla blub. Heiße Luft. So, Israel-Palästina, da gibt es mal wieder eine sehr souveräne Reaktion von Israel. Die rufen nämlich zu einem weltweiten Boykott jeder palästinensischen Regierung auf, an der die islamistische Hamas beteiligt sei, sagte der stellvertretende Regierungschef Silvan Shalom im israelischen Militärrundfunk. Die Hamas wird im Westen als Terrororganisation eingestuft, weswegen man ja auf gar keinen Fall mit einer Regierung, die mit denen sich friedlich gibt, zusammenarbeiten darf. Eine überaus rationale Reaktion der israelischen Regierung. Was? Ironie? Echt? Wo? Ach, die funktioniert im Radio nicht. Ja, dann. Und dann, Island hat laut FIFA als erstes westeuropäisches Land Palästina als eigenen Staat anerkannt. Was dann auch mal in die Kategorie interessant fällt. Ne? Weil wenn es das erste westeuropäische Land überhaupt ist, dann gibt es da ja noch nicht so viele von. So, Neues von den Banken. Bad Commerz. Die Commerzbank will nochmal ihre Krisenpapiere in eine Badebank auslagern, damit der Steuerzahler haftet, schreibt FIFA. Wer sich jetzt denkt, hey, gute Idee, wieso haben sie das nicht schon viel früher gemacht? Nun, haben sie ja schon, 2009. Also wollen sie jetzt mal wieder neue Papiere loswerden? Was dann die Frage aufwirft, warum? Okubum. Das DHS hat nämlich, also in USA, die Vorgehen gegen die Occupy-Bewegung sind wohl tatsächlich bundesweit organisiert gewesen, was insofern spannend ist, als genau sowas eigentlich gerade verboten ist in USA. Aber zur Begründung darf einem auffallen, dass die Occupy-Leute tatsächlich auch ein paar Forderungen aufstellen, wie zum Beispiel Bankenregulierung, wie zum Beispiel eine Festlegung, dass Abgeordnete nicht gleichzeitig über Gesetze entscheiden dürfen, wo sie auf der anderen Seite von einem bestimmten Ausgang profitieren, indem sie nämlich zum Beispiel Firmenanteile halten. Also quasi sie sich selber regulieren sollen. Und ja, da ist es natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen, wenn man dann annimmt, dass wenn da Gewalt gegen Demonstranten ausgeübt wird, landesweit gleichzeitig, dass das irgendeinen Zusammenhang geben könnte. Nein, das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf sowas komme.
Ah.
So, dann gibt's Goldman Schwör. Die eigentlich zu simple, die eigentlich zu kleine Verschwörungstheorie-Schublade liegende Antwort, warum denn eigentlich Goldman Sachs es so großartig geht? Nun ja, weil der Ex-Goldman Sachs-Mann Hank Paulson im US, der US-Finanzminister war. Die Wahrheit, Hank Paulson, Inside Jobs. Weil bereits Monate vor der Lehman-Pleite sprach Paulson über diese Möglichkeit mit Goldman Sachs-Managern. Kein Wunder, dass Goldman Sachs fast keine Position mit Lehman mehr hatte. Ja, also die Lehmänner... Goldman Sachs Männer, die jetzt übrigens auch gerade Regierungen in Europa übernehmen. Ne, da Papandreou ist einer, Monti ist einer, Draghi ist einer, nicht Papandreou, Papademos. Ne, die kommen alle irgendwie von Goldman Sachs. Zufall, weiß auch nicht. So, S21, da ist ja am Sonntag große Volksbefragung gewesen und das Ergebnis ist, nicht nur hat niemand das Quorum erreicht, sondern die Mehrheit, die ihm das Quorum nicht erreicht hat, hat sich auch für den Bau des Bahnhofs ausgesprochen, beziehungsweise die haben halt mit Nein zum Ausstiegsgesetz gestimmt, was ja sowieso in der Kategorie putzig, wieso fragt man eigentlich so rum, aber nein. Und der Bahnhof wird jetzt gebaut, der wird unter die Erde gebracht. Das Quorum haben aber, wie gesagt, eigentlich niemand erreicht. Also hätte man die Frage umformuliert, andersrum formuliert, soll der Bahnhof gebaut werden, ja, nein, dann hätte das Quorum auch nicht erreicht werden können. So, nun war die Frage aber, soll ausgestiegen werden? Ja, nein. Und da hat die Mehrheit gesagt, nur es soll nicht ausgestiegen werden. Am Montag gab es dann die Weiterbahn, weil nämlich Bahnchef Grube das Ergebnis der Volksabstimmung über Stuttgart 21 begrüßt hat. Guten Tag. Dies sei ein positives Resultat für die Bahn, das Land Baden-Württemberg und für Deutschland. Und vor allen Dingen für die Konten derjenigen, die dann nämlich jetzt gerade Grundstücke erwerben. Grundstücke, die bisher noch eine Bahnstrecke beinhaltet haben, aber in Zukunft, nachdem die Bahnstrecke unterirdisch liegt, Bauland sind. Ja, also in der Kategorie nicht wirklich überraschend. Die Bahn hat dann die Landesregierung in Baden-Württemberg aufgefordert, das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 nach der Volksabstimmung aktiv zu unterstützen, weil nämlich ja jedem klar ist, dass es mehr kosten wird als bisher geschätzt. Und sie berufen sich darauf, dass auch irgendwo in den Verträgen eine Klausel drin stünde, dass das Land trotzdem zu bezahlen hätte. Weiß ich nicht, ob es stimmt, aber dass es teurer wird, ist klar und dass die die grün-rote Regierung gesagt hat, also mehr als zugesagt wollen wir eigentlich nicht bezahlen müssen. Von daher alles nicht so wirklich überraschend. Wieso hat dieses Straßenschild eigentlich keine Inhalte? Ein leeres Straßenschild. Ja. Und aus Norwegen gibt es dann noch die Meldung, dass der Breivik laut Gutachtern als unzurechnungsfähig gelten soll. Was irgendwie in der Kategorie überraschend kam. Die Diagnose lautet darauf, dass er paranoide Schizophrenie und eine Psychose hätte. Die endgültige Entscheidung trifft allerdings ein Gericht. Und Breivik selber hätte dann wohl gekränkt reagiert, weil er hätte sich ja eigentlich gar nicht als crazy gesehen. Witz ist, wenn er als crazy durchgeht, dann kommt er halt in eine psychiatrische Einrichtung, aus der er schizonometrisch erst dann wieder rauskommt, in ein Gefängnis, wenn ihm bescheinigt wird, dass er nicht mehr paranoide Schizophrenie und Psychose hat. Dann kommt er allerdings in ein Gefängnis, wo er dann auch nochmal irgendwie eine zweistellige Anzahl Jahren absitzen können dürfte. Oder anders ausgedrückt, so richtig glücklich dürfte er damit echt nicht sein. Aber hey. So, in Iran gab es dann noch eine Geschichte, dass irgendwie angebliche Studenten eine britische Botschaft gestürmt hätten. Was irgendwie mir völlig unklar war, wieso dann die Briten so entzündet darauf reagiert haben. Die dann nämlich alle Mitarbeiter der iranischen Botschaft in London aufgefordert haben, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen. Also frei nach dem Motto, nein, mit euch reden wir nicht mehr, hat irgendwie was von Kleinkind, ich weiß auch nicht. Aber FIFO meint, naja, also das mit den Studenten, das sei unter Umständen einfach nur vorgeschoben. Die Iraner hätten wohl in der Vergangenheit auch schon irgendwelche staatlichen Aktionen, als die bösen Studenten waren, getarnt. Plus, es hat wohl keiner von den Sicherheitskräften des Staates verhindert, dass da die angeblichen Studenten die arme Botschaft stürmen. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke ist mir aufgefallen, da gibt es ein Album von Alison Crowe namens Tidings, Traditional Songs. Da gibt es Weihnachtsmusik und nachdem ja nun Weihnachten irgendwie relativ dicht dran ist, habe ich beschlossen, dass ich das jetzt einfach mal vorziehe. Da kriegt ihr den ersten Titel It Came Upon a Midnight Clear, der ist allerdings nur 41 Sekunden lang, weswegen ihr dann nämlich auch noch den sechsten Titel Oh Holy Night in 4 Minuten 16 auf die Ohren bekommt. Gefunden habe ich das Ganze bei Jamendo und Creative Commons lizenziert auch herniedergeladen. Gefolgt ist das Ganze dann von Volker Pispers vom 22.11. übers Finden in 2 Minuten 38. So, und ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, zum Beispiel indem ihr eine Mail schreibt an compot@me.com, compiblog@googlemail.com, zu finden in meinem Impressum und compiblog.de oder einen Kommentar im compiblog.de compot 294 Teil 1 hinterlässt oder mich bei Twitter @compot erwähnt oder bei Google+. So, jetzt müsste ich aber auch wirklich alles erwischt haben. Fühlt euch dann auch bedankt, wenn ihr das tut. Und wenn ihr es nicht tut, dann halt nicht. Und ich sag dann viel Spaß mit den zwei Weihnachtsliedern von Alison Crowe und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth and goodwill toward men from heaven's all-gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared, the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Immer wieder erstaunlich, was man alles finden kann, wenn man wirklich sucht. Steht ja schon in der Bibel. Wer suchet, der findet. Und schon begreift man das Verfassungslose, nämlich warum die Schlappschwänze bzw. Hüte vom BND oder muss man schon BNPD sagen, warum diese Spezialisten 13 Jahre lang nicht bemerkt haben, dass es in Deutschland eine rechtsextreme Terrorzelle gab. Man kann nicht finden, was man nicht sucht. Und was man gut findet, muss man doch nicht suchen. Vor über 13 Jahren haben sich diese drei braunen Schwerverbrecher der Verhaftung entzogen und sind abgetaucht. Wären es islamistische Superterroristen gewesen, hätten ihre Fahndungsfotos schon am Tag danach an jedem verfügbaren Baum gehangen. Als Islamisten wären sie von Zielfahndern rund um den Globus gehetzt worden. Aber als Nazis standen sie halt unter besonderem Verfassungsschutz. Wäre die dumme Polizei dem Verfassungsschutz mit ihren Ermittlungen nicht in die Quere gekommen, hätte das braune Trio samt seiner inzwischen ermittelten bis zu 20 Helfershelfer munter weitermorden können. Innerhalb von einer Woche hat das BKA jetzt Erkenntnisse zutage gebracht, die der BND in 13 Jahren nicht gewinnen konnte. Wer es glaubt, ist selig. Am Schlafen. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt richtig gesucht wird. Zum Beispiel nach den Gründen, warum das braune Mördertrio tatsächlich nicht gesucht worden ist. Auch Schlapphüte dürften vom Kopf her stinken. Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder steckt der Verfassungsschutz an sich bis über beide knallrote Ohren im braunen Sumpf, oder die gesamte Führungsebene hat 13 Jahre lang fröhlich in der Nase gebohrt und uns die Popel jährlich in gedruckter Form als Verfassungsschutzbericht verkauft, während die Nazi-Fans auf den unteren Ebenen munter mit Hilfe von V-Leuten den braunen Sumpf bewässert haben. Wozu also wird sich die Leitung des BND bekennen? Zur totalen Unfähigkeit oder zur Mittäterschaft? Soll ich mal raten? Es wird sich herausstellen, dass die Führungsebene völlig ahnungslos war und auf geradezu teuflische Art getäuscht worden ist. Am Ende wird es so gewesen sein. Ein unglaublich geschickter Einzeltäter im BND hat das braune Netzwerk im Alleingang betreut und vor dem eigenen Amt beschützt. Das kennt man doch aus jedem Agentenfilm. Zu einem Geheimdienstauftrag gibt es immer den Hinweis, wenn Sie erwischt werden, müssen wir leugnen, Sie gekannt zu haben. Bis neulich.